Also eigentlich ist es ja nicht nötig, Ulrich Parzani vorzustellen. Trotzdem zwei, drei Gedanken zu seiner Person. Ulrich Parzani ist Evangelist. Und Evangelist, das verbinden wir oft mit einem Klischee. Evangelisten, das sind nicht gerade so tiefgründige Theologen, sondern die haben die Tendenz, mit Bibeltexten etwas eigenwillig umzugehen und sie manchmal auch etwas zurechtzudrücken. Hauptsache, es kommt raus, Jesus ist der einzige Weg. Aber tiefgründige Theologie ist nicht gerade ihre Stärke. Aber dieses Klischee trifft sicher auf Ulrich Parzani nicht zu. Er liebt es, theologisch tiefgründig zu denken. Es macht ihm Freude. Und das verbindet er dann mit einem leidenschaftlichen Herz. Auch für Evangelisation. Ein leidenschaftliches Herz für Jesus. Und das alles kann er noch in eine packende Sprache formulieren. Das würde ich sagen, das schätze ich an Ulrich Parzani ganz besonders. Und deshalb denke ich, werden wir durch diese Tagung sehr, sehr bereichert werden von ihm. Wer noch nie etwas von Ulrich Parzani gehört hat, doch noch ein, zwei, drei Hinweise, das habe ich im Internet gefunden. Eine Kurzbio von Ulrich Parzani. Er ist der Pastor der Pro-Christ-Bewegung, hat auf der Nase eine schwarze Narbe, weil er als Fünfjähriger in Essen eine Kohlenschaufel auf die Nase abgekriegt hat. Das ist Ruhrpott-Adel. Seit über 40 Jahren mit Regine verheiratet. Sie haben drei erwachsene Kinder und vier Enkelkinder. Hat seine ersten Erfahrungen als Pastor im arabischen Teil von Jerusalem gemacht und auf der Westbank. Als in Europa kaum noch jemand oder sich jemand für den Islam interessiert. Das war 64, 65. 17 Jahre Jugendpastor in Essen, dann 21 Jahre lang im CEFI als Generalsekretär. Sieht aber immer noch blöd aus, wenn er versucht, zum CEFI-Song die Bewegungen zu machen. Das muss er hier aber nicht tun. Jetzt ist er mit Pro-Christ unterwegs. Dadurch wurde er vor allem auch europaweit sehr bekannt. Eine Bemerkung noch von mir. Ulrich Parzani ist jetzt offiziell im Ruhestand. Das heißt aber nicht, dass er ruht. Wer ihn zum Beispiel erleben möchte als Evangelist, der muss nach Berlin reisen unter anderem. Er predigt dort, glaube ich, einmal im Monat in der Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche. Das ist ein alter Turm und ein topmodernes viereckiges oder achteckiges Gebäude daneben. Und da hält er regelmäßig evangelistische Gottesdienste. Zum Beispiel am 18. Juni, das ist der nächste, habe ich gelesen, zum Thema Raus aus dem Abseits. Das war schon mal. Okay. Aber es ist immer noch aktuell, er predigt dort regelmäßig. Das heißt, er ist auf der einen Seite am Puls Jesu und auf der anderen Seite immer noch am Puls der heutigen Menschen. Und von daher wird er aus dem ganz praktischen Erleben auch uns vieles weitergeben. Also ganz herzlich willkommen und schön, dass du dich Zeit genommen hast, um so zu dienen. Jetzt möchte ich dir das Wort geben für das erste Modul.
Es ist mir ganz heiß vor Peinlichkeit, was man alles so über sich erfährt ist. Herzlichen Dank. Und die Großzügigkeit. Und ich habe immer vermutet, dass die Christen und insbesondere natürlich die Pastoren und Prediger in der Schweiz überdurchschnittlich weit in der Heiligung fortgeschritten sind und deshalb positive Worte auch über meine Sprache zu hören, das rechne ich einem Schweizer ganz besonders hoch an. Bitte um Entschuldigung, dass ich wage, aus dem großen Kanton hier rüber zu kommen, ohne dass ich eine ihrer schönen Sprachen wirklich beherrsche. Also außer Grüezi miteinander oder Chuchichäschli oder irgendwas anderes, wonach ein Deutscher dann anschließend Halstabletten schlucken muss. Jetzt gucke ich mal erstmal, bevor ich weiterrede, was hier passiert. Was hier passiert. Ah ja, da ist es ja schon. Manches geht schneller, als man denkt. Das ist wunderbar. Das ist schon eine Gnade Gottes. Geht das? Kann man sehen? Ich stehe einigen erfolgreich im Weg, glaube ich, damit sie... Es ist natürlich nicht so die Gnade des Evangelisten, dass man... Okay. Wir versuchen unser Glück. Ich will in diesem ersten Teil heute Nachmittag die grundsätzliche Frage behandeln, Mission Evangelisation, eine biblische und praxisleitende Definition neu gewinnen. Und ich hoffe, dass ich das zeitlich jetzt so schnell hinkriege, dass wir gleich auch in diesem ersten Teil vor der Kaffeepause, die ja für 15.30 Uhr angesetzt ist, auch noch eine Möglichkeit haben, zu fragen und zu diskutieren, was ja ganz wichtig ist hier dabei. Es ist ja ein hohe Verdienst um diese Zeit. Normaler versinkt natürlich jeder im Mittagsschlaf eigentlich, aber gebildete Leute haben so lange studiert, dass sie es gelernt haben, auch mit intelligentem Augenausdruck in Tiefschlaf zu versinken. Das ist eigentlich auch tröstlich, und deshalb kann ich sagen, im Zweifelsfall haben wir deshalb eine Industrie entwickelt, die uns alles irgendwie auf Konserven bringt. Auch die Charts, die ihr hier seht, kann man meinetwegen nachher auch irgendwie bekommen, sodass man das, also falls der Mittagsschlaf dann gerade in dem Augenblick zu heftig war und nicht alles nicht so funktioniert. Okay, gehen wir ran an die Arbeit. Warum muss ich das tun? Also ich meine, es ist ein bisschen risikoreich, unter Experten wie Ihnen hier so vom ABC von vorne anzufangen. Aber ich will auch erklären, warum ich das tue. Die Frage, es macht, glaube ich, keinen Sinn, über praktische Fragen von Mission und Evangelisation zu sprechen, wenn man nicht vorher sich verständigt darüber. Es gibt nämlich im Augenblick international in der weltweiten Christenheit, wie der David Bosch, Missionstheologe Südafrika, vor einigen Jahren in einem Fachaufsatz in International Bulletin of Missionary Research, das ist eine wahrscheinlich so die renommierteste internationale Fachzeitschrift zur Missiologie, festgestellt, es gibt im Augenblick 12 verschiedene Definitionen von Mission und Evangelisation, die zum Teil, also nicht nur verschieden, unterschiedlich sind, sondern zum Teil gegensätzlich sind. Und das hat natürlich insofern Schwierigkeiten, weil wenn wir die Begriffe gebrauchen, von denen wir meinen, dass wir einen Inhalt damit transportieren, der andere aber den Begriff als die gleiche Tasche nimmt, aber einen ganz anderen Inhalt damit trägt, dann ist jede Kommunikation im Eimer, sage ich mal so. Das ist Konfusion, und das ist eigentlich unser Problem. Deshalb führt das auch in der Regel zu Streit und zu Missverständnissen oder sagt überhaupt nichts, weil es nur Verschleierungen sind. Begriffe, die nichts mehr hergeben für die Praxis, die rechtfertigen im schlimmsten Fall den Status quo. Das erlebe ich in den Kirchen, in denen ich zu Hause bin, immer, dass es im Augenblick Mode geworden zu sagen, die ganze Kirche ist Mission und Evangelisation, und das ist nicht nur die Aufgabe von Spezialgruppen und Spezialeinsätzen, sondern wir alle, und manche nicken da ganz heftig mit dem Kopf und sind sehr wirklich begeistert, dass das jetzt alles so zentral ist. Und ich bin jetzt alt genug, um begriffen zu haben, wenn solche Töne erklingen, dann muss man alle Alarmglocken läuten lassen, weil dann ist Gefahr im Verzug. Das habe ich immer schon gehört, es gab in den 50er Jahren eine Studie, ökumenische Studie, Mission als Strukturprinzip, damit fing das so an. Mission ist nicht eine Aktion, und Mission ist nicht die Aufgabe von Spezialorganisationen und Frömmigkeitsgruppen besonderer Prägung, sondern Kirche ist Mission und wir alle sind Mission. Und dann dachte ich, jetzt geht's richtig los mit der Erweckung. Das Ergebnis war, dass nichts geändert wurde. Alles, was vorher von Altpapiersammlung bis zum Seniorenkaffee trinken als Mission erklärt wurde und jeder Lichtbildervortrag über das Berner Oberland oder die Sylter Nordsee war plötzlich Mission, und nur die speziellen Bemühungen, Menschen für Christus zu gewinnen, fielen aus, weil jetzt alles Mission. Das nennt man in der marxistischen Theorie, nennt man das Verschleierungsbegriffe. mit denen man die Dinge so verhüllt, dass man nichts mehr ändern muss am Status quo. Und da haben die Theologen eine ganz besondere Gabe dafür. Und deshalb ist das mit den Begriffen so wichtig, dass die nochmal scharf sind. Ich habe nicht den Ehrgeiz, Ihnen zu erklären, was das ist. Also ich will gar nicht überzeugen, dass Sie meine Meinung sind. Das müssen Sie selber entscheiden, wie Sie es verstehen. Ich will nur bewusst machen, was wir Unterschiedliches verstehen. Also Mission wird häufig verstanden eben als Begriff für die Verkündigung des Evangeliums außerhalb der christianisierten Länder, also Übersee, Afrika und Asien, da findet Mission statt. Und Evangelisation ist dann die Verkündigung des Evangeliums in christianisierten Ländern, wo die alle irgendwie das schon mal gehört haben, aber es ist nicht wirklich, hat nicht gezündet und jetzt braucht es erweckliche Predigt, die da an das Stroh Feuer legt, damit es anständig brennt. Nicht? Das war dann die Unterscheidung. Oder im evangelikalen Bereich ist das dann vor allen Dingen so, dass Evangelisation vor allen Dingen als eine Veranstaltungsform begriffen wird, mit einem Evangelisten als Gastredner. Das ist dann also Evangelisation eine bestimmte Methode, die das allerletzte ist. Also wirklich das, von dem man überzeugt ist, dass das nun der Hut von vorgestern ist und überhaupt niemanden hinterm Ofen vorlockt und so. Und das habe ich ja hierzulande auch schon häufiger gehört. Dann gibt es in dieser Fülle von Definitionen ganz unterschiedliche Verbindungen, wie man Evangelisation und Mission versteht, ganz unterschiedliche Verbindungen von verbaler Verkündigung und sozialem Handeln und politischem Engagement. Da gibt es alles. Da gibt es Definitionen, die Evangelisation vor allen Dingen als soziales und politisches Handeln zur Veränderung der Gesellschaft in Richtung auf das Reich Gottes zu verstehen und bis dahin, dass Evangelisation, das ist die verbale Verkündigung zur Rettung von Seelen, die nichts damit zu tun hat, was im sozialen Umfeld einer Gesellschaft oder eines Landes passiert. Also da gibt es jede Schattierung inzwischen. Ich erspare mir, dass ich das einzeln aufführe. Also die unterschiedliche Füllung, die sind natürlich alle begründet. Die sind ja historisch gewachsen. Die sind nicht einfach, das ist nicht einfach Missbrauch und Vergewaltigung von Worten, sondern das hat alles eine historische Entwicklungsgeschichte, warum solche Worte bestimmte Füllungen in unseren Köpfen haben. Und da wir ja verschiedene soziale und kulturelle Kontexte und historische Kontexte haben, ist das auch gar kein Wunder, dass man solche Begriffe dann unterschiedlich füllt. Das Einzige, was eigentlich nötig ist, dass man sich gegenseitig, also man kann das auch schwer verändern, diese historisch gewachsenen Begriffe, weil das ist gewachsen. Und was gewachsen ist, da schaltet man den Kopf das nicht so schnell um. Das ist auch, da kann man auch ganz gut mit leben. Das Problem ist, Verständigung kann nur gelingen, wenn ich wenigstens weiß, was der andere darunter versteht, damit wir nicht dauernd aneinander vorbeireden. Und deshalb finde ich, man sollte sich Rechenschaft geben gegenüber. Was verstehe ich denn? Was ist denn für mich Mission? Was ist für mich Evangelisation? Und dann ist es okay, wie das in jeder Fachsprache okay ist, dass man zusammenfassende, komplexe Sachverhalte mit einem Fremdwort belegt, um nicht dauernd 20 Sätze sagen zu müssen. Das ist ja ein ganz schlichtes Verfahren, warum wir solche Termini wählen. Nur, wir sind in der elenden Situation, dass diese beiden Ausdrücke als zusammenfassende Begriffe ihre Schlagkraft und ihre Präzision verloren haben und deshalb nicht mehr praxisrelevant sind, uns eher stören und Verwirrung schaffen, als dass sie vorwärts bringen. Man kann natürlich auch sagen, wenn solche Begriffe so versaut sind, dann muss man sie eben streichen. Und das haben ja auch viele getan. Also es gibt ja nicht wenige, die verzichten auf solche Begriffe und sagen, ich rede nicht mehr von Mission und Evangelisation, weil das ist kaputt, das kann ich auch nicht mehr retten. Wir versuchen, das, was wir als Anliegen haben oder was da mal hintergesteckt haben, muss mit anderen Vokabeln zu sagen. Geht ja auch, ist ja nur reine formale Entscheidung. Nur irgendwie muss man sich verständigen, irgendwie muss man. Zum Schluss ist der frühere Bundeskanzler Kohl bei uns, sagte immer, wichtig wäre, was hinten rauskäme zum Schluss. Aber gut, das ist auch unterschiedlich verständlich, was man damit meint. Jetzt, ich habe einen gewissen Ehrgeiz, ich glaube, ich nehme das Ding doch einfach hier rauf, dann ist es etwas bequemer. Kann ich das etwas der sehen, ist das auch egal. So. Ich habe aber doch also den Ehrgeiz, eine gewisse Rehabilitierung oder Neugewinnung, Neudefinierung dieser Begriffe zu gewinnen. Warum? Weil beide Begriffe biblische Begriffe sind. Das ist auf den ersten Blick nicht bei vielen nicht so bewusst, aber das ist eben so. Und ich möchte gerne deshalb an ganz einfachen Schritten so eine Basistheologie der Mission und Evangelisation anhand der biblischen Begriffe deutlich machen. Das lässt sich am besten ableiten aus Johannes 20, dem Missionsbefehl aus der Ostergeschichte. Allen präsent am Ostersonntagabend tritt Jesus in die Mitte der aus Angst hinter verschlossenen Türen sich verbergenden Jünger. Friede sei mit euch, und sie empfangen die Vergebung der Sünden. Eine Riesenfreude, trotz all der Angst, der begründeten Angst. Und dann sagt Jesus noch einmal, Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und es ist ganz schlicht und einfach. Mittere heißt im Lateinischen schicken und senden, und Missio ist die Sendung, und Apostelin heißt senden, Apostolos ist der Gesandte, und Apostolat ist die, und Missio und Mission ist das Fremdwort. Drei Worte für das Gleiche. Senden und Sendung ist der Kern der Sache. Das Verständnis ist, dass zuerst Jesus redet davon, dass der Vater, wie der Vater mich gesandt hat. Also Mission ist immer zuerst und vor allen Dingen Missio Dei, also die Mission Gottes. Mission ist nicht, biblisch gesehen, nicht zuerst unsere Aktivität. Es ist nicht das, was wir tun, sondern was Gott tut. Der Vater sendet. Und der Missionar ist schlicht und einfach zuerst und vor allem und auf Dauer Jesus selbst. Er ist der Gesandte. Er sagt, wie mich der Vater gesandt hat. Und daraus ergibt sich schlicht und einfach, wer an Jesus Christus glaubt, wird von ihm gesandt. Er sendet jetzt die Jünger. Das ist der Grund, warum ich mich immer verzweifelt gefragt habe, wie Christen auf den Gedanken kommen können, darüber zu diskutieren, ob sie missionarisch sein sollten oder nicht. Das ist doch, wie kann man eigentlich sowas denken? Das heißt, es gibt offensichtlich ein Verständnis von Christsein, dass man nicht missionarisch sein kann. Das aber nach dem Wort von Jesus bedeutet, dass ich klinke mich aus der Zugehörigkeit zu Jesus. Ich will nichts zu tun haben mit Jesus, der Missionar Gottes ist. Denn die Sendung des Sohnes durch den Vater hört ja mit der Himmelfahrt und Pfingsten nicht auf. Er geht ja bis zum jüngsten Tag weiter. Er sucht und rettet Menschen. Er bleibt Gottes Gesandter. Und er übt seine Sendung jetzt aus, auch mit Hilfe, nicht nur, aber auch mit Hilfe seiner Körperteile. Jeder, der an Jesus glaubt, ist ein Körperteil am Leib des Jesus Christus. Es gibt keinen Glauben an Jesus, ohne dass ich eingegliedert werde als Organ in den Körper des Jesus Christus. In Beziehung nur zu Jesus, ohne Gemeinde gibt es nicht. Biblisch. Widerspruch, man kann eine Christentumsideologie haben, Religion ist Privatsache und ich habe ein bisschen christliche Grundwerte dabei und so, aber mit Christus habe ich nichts am Hut. Es ist eine Personenbeziehung mit dem auferstandenen Christus und eine Einverleibung in den Leib Christi, und deshalb sagt der Sohn jetzt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und dann tut er das Unerhörte, er vergleicht seine Sendung mit der unseren. Das ist ja der Punkt, wo ich eigentlich von mir aus gesehen nie und nimmer mehr das Gleichheitszeichen setzen würde. Ich würde doch immer, wenn ich von der Sendung des Sohnes durch den Vater spreche und im Blick auf das, was er jetzt mit uns vorhat, immer sagen, das ist einzigartig, er ist der eine Retter, der allein das tut, was niemand tun kann, nämlich uns versöhnt mit Gott. Und aber Jesus setzt ein Gleichheitszeichen in gewisser Weise. Er sagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Was bedeutet das? Das hat zwei Elemente, die sind sehr, sehr wichtig nachher, auch wenn es an Methoden geht. Weil nicht nur, dass wir gesandt sind, ist wichtig, sondern auch, wie soll diese Sendung dann vollzogen werden? das beschreibt Jesus, indem er dieses Gleichheitszeichen setzt. Das ist zunächst einmal, ihr habt die gleiche Vollmacht. Im Hebräischen redet man vom Schaliach, und der Schaliach, das ist der Gesandte, der den Sendenden voll und ganz repräsentiert. Und das hat Jesus seinen Jüngern in Lukas 10, 16 ja gesagt. Wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verachtet, der verachtet mich. Und wer mich verachtet, der verachtet den, der mich gesandt hat, fährt er fort. Ihr habt den Satz ja nicht vollständig. Also da ist die Linie genauso nochmal wie in Johannes 20, 21, nur mit der inhaltlichen Füllung der Vollmacht. Das Wie bedeutet, der Vater hat sich total mit Jesus identifiziert. Er ist der Offenbarer. Wer Jesus begegnet, begegnet dem Vater. Und wie er Jesus behandelt, so behandelt er Gott den Vater. Und genau so sagt es Jesus seinen Jüngern. Wer euch hört, der hört mich. Und wer mich veracht, euch verachtet, der verachtet mich. Das ist eine irre Zusage. Und deshalb finde ich ja das so spannend, dass er Menschen beruft, Zeugen zu sein und seine Botschafter zu sein. Das elektrisiert mich vor jeder Predigt und vor jeder Andacht oder vor jedem kurzen Wort, das ich irgendwo sage, auch in jedem Gespräch, denn Jesus identifiziert sich toll und sagt, ja, wer dich hört, der hört mich. Das ist ich wünsche Ihnen sehr, dass Sie mit diesem Bewusstsein und in dieser Zuversicht und Gewissheit in die Verkündigung gehen, ob in der Gemeinde oder wo auch immer, ob unter vier Augen oder vor 150 Leuten oder vor 1000 Leuten, das spielt ja alles keine Rolle. Es ist das, ich sage im Auftrag Jesu diese Botschaft weiter, und er identifiziert sich ganz total mit mir. Das ist Vollmacht. Nun könnte man es natürlich im Kopf kriegen und hochmütig werden und sagen, wer sind wir, was haben wir, meine Güte, Gott selbst will durchaus reden mit so viel Selbstbewusstsein, das hält man ja im Kopf nicht aus. Und damit wir da nicht abheben und verrückt werden und durchdrehen, hat Jesus gesagt, pass mal auf, das hat zwei Schienen, jedes Gleis hat zwei Schienen. Und auch kein Zug fährt nur auf einer Schiene, also gesehen von so Transrapide, aber so ein normaler Zug, ne? So ein normaler Zug, SBB. Der zweite ist nämlich die Hingabe zum Dienst. Jesus ist gesandt, so er sagt es ich nehme mal zwei Worte hier raus. Das eine ist das Weizenkornwort, mit dem er seine eigene Sendung, wie auch die Sendung der Jünger beschreibt in Johannes 12. Nicht? Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Das heißt, er beschreibt das Wie seines Dienstes mit dem Beerdigungsprozess. Das ist ein Vorgang wie Beerdigung. Sterben, eingesät werden und so Frucht bringen. Er sagt, das Leben aus Gott soll sich vermehren. Wir wollen Erfolg. Wir sind berufen zum Erfolg. Und die Methode zum Erfolg heißt gesät werden und sterben. Und das entspricht Jesus, weil das ja seine Sendung ist. Markus 10, 45 ist also das Schlüsselwort vom Selbstverständnis Jesu. Der Menschensohn, sagt er dort. Menschensohn bedeutet ja immer im Neuen Testament, das Wort kommt ja immer nur im Mund Jesu vor. Das wissen Sie hoffentlich. In den Evangelien kommt nur im Worte als Selbstbezeichnung Jesu vor. Und beschreibt Jesus nicht als den Menschen im Sinne einer Niedrigkeitsaussage, im Gegensatz zum Gottessohn, eine Hoheitsaussage, sondern ist der höchste Titel, der für Jesus verwandt wird in der Bibel. Das kommt aus dem Propheten Daniel, Kapitel 7, Vers 13 und 14, der Weltgerichtsvision. Und da sah den Thron Gottes und die Bücher, die aufgetan werden. Und dann heißt es, ich sah einen kommen mit den Wolken des Himmels wie eines Menschen Sohn. Und Gott übergibt ihm dann die gesamte Weltherrschaft in Ewigkeit und damit auch das Weltgericht. Und diesen Begriff haben Juden natürlich total präsent. Und die Jesus-Geschichten und Worte, wo das vorkommt, lassen sich gar nicht verstehen, wenn man nicht weiß, dass das die provozierend höchste Selbstaussage war. Also man muss im Kopf immer, wenn Menschensohn da steht, übersetzen Weltherr und Weltrichter. Also zum Beispiel im Prozess sagt der hohe Priester zu Jesus, Matthäus 26, ja bist du nun bist du nun der Christus, der Sohn Gottes? Hast du das gesagt wirklich? Und du sagst, du sagst es, und dann fährt er sofort, und ihr werdet sehen, der Menschensohn wird sitzen zur Rechten der Kraft und kommen mit den Wolken des Himmels. Das ist immer der Weltrichter, der mit den Wolken des Himmels kommt, das ist das stehende Bezeichnung für die letzte höchste Instanz. Und dann gibt es die Worte vom gegenwärtigen Menschensohn, wie in Markus 2, wo die Juden sagen, er lästert Gott, wer kann Sünden vergeben? Und da sagt er, dass er wisst, der Menschensohn hat Vollmacht, Sünden zu vergeben auf Erden, also was nur Gott tun kann. Darum sprach er zu dem Gelähmten, steh auf, nimm dein Bett und geh. Das heißt, er beansprucht, Gottes Rolle zu übernehmen als der Menschensohn, indem er das tut, was nur Gott tun kann, nämlich Sünde zu vergeben. Und in Markus 10, 45 heißt dann, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Ja, und worin besteht der Dienst im Kern? Und sein Leben zu geben als Lösegeld für die vielen. Nicht? Das heißt, der Dienst des Menschensohn, Weltherrn und Weltrichter ist die Hingabe des Lebens zum Leiden und Sterben, zum Lösegeld, zur Auslösung, zur Befreiung der Menschen. Das heißt, das Wie hat zwei Linien. Es ist einmal die Vollmachtslinie, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und es ist die Hingabe zum Dienst und zum Sterben. Das heißt, die Sendung des Sohnes, in die wir hineingerufen und mit hineingenommen sind, ist von diesen beiden Elementen immer zugleich gekennzeichnet. Und das muss man im Kopf haben. Man nicht unter Niveau, was die Vollmacht angeht. Wir sind nicht Marketingleute. Ich kann dem überhaupt nichts abgewinnen. Ich sehe keinerlei Notwendigkeit, Marketingprinzipien auf Evangelisation anzuwenden. Ich bin kein Werber und ich verkaufe nichts. Und ich muss keine Kunden befriedigen. Ich habe auch keine Kunden zu gewinnen. Denn Kunden sind immer Leute, an denen ich verdiene, der sie gewinnen will, verdienen will. Das vermuten zwar die meisten Leute, dass wir letzten Endes ein Interesse an ihnen haben, weil ihre Knete uns interessiert, wodurch schließlich unsere Gehälter bezahlt werden als Hauptamtliche. Und deshalb steigert sich gegenwärtig das Misstrauen an den Christen umso mehr, je mehr sie beobachten, dass wir clever genug sind, moderne Marketingstrategien anzuwenden auf unser Business. Dann haben sie gesagt, haben wir immer schon vermutet, ihr wollt uns über den Tisch ziehen und ausnehmen. Letzten Endes wollt ihr unser Geld. Das ist schafft ein tiefes Misstrauen in Europa. Nein, das ist nicht meine Aufgabe. Ich bin gesandt vom König aller Könige und dem Herrn aller Herren und ich spreche in seinem Namen. Und das Wort, das ich sage, entscheidet bei denen, die es hören, über Leben und Tod und über Zeit und Ewigkeit. Das ist mein Auftrag und ich tue das, aber nicht in Arroganz, sondern in dienender Liebe bis zum Sterben, weil ich weiß, dass Sanguis es semen Christianorum, hat Tertullian gesagt, 2., 3. Jahrhundert, das ist überhaupt die wichtigste Erkenntnis auch des 21. Jahrhunderts, das Blut ist das Saatgut der Christen. Aus dem Blut der Zeugen wächst die Gemeinde. Da gibt es das 20. Jahrhundert bis ins Gegenwart, bis zu den Morden der letzten Wochen in der Türkei wird das deutlich werden. Der Herr sorgt dafür, dass da, wo die Zeugen ihr Leben opfert, dort wird Gemeinde wachsen in einer Weise, wie man sich das nie hat vorstellen können. Jeder, der mit Missionsgeschichte Gegenwart vertraut ist, weiß, kann das am Beispiel Chinas zum Beispiel deutlich machen. Das wird man auch in 50 Jahren oder 100 Jahren am Beispiel der Türkei deutlich machen. Dann werden all diese Dinge noch einmal zum Zuge kommen. Wir erleben jetzt in dieser Zeit seit 700 Jahren zum ersten Mal, 1300 Jahren, zum ersten Mal eine Bewegung in der islamischen Welt wie noch nie zuvor. Die Leute haben zwar meistens Angst vor dem Islam, aber in der ganzen Geschichte seit dem Beginn des Islam sind nicht so viele Menschen aus dem Islam zum Glauben an Jesus gekommen, wie gegenwärtig in den letzten 5 bis 10 Jahren in Nordafrika, im Irak, im Nahen Osten. Aber das ist immer das gleiche Prinzip. Aus dem Blut, aus der Hingabe, die gepaart ist mit der Vollmacht des Dienstes, wächst die Gemeinde. So viel grundsätzlich zum Missionsbegriff. Ich habe also, das ist mein Missionsbegriff. Was ist nun Evangelisation? Manche gebrauchen das als zwei Worte, die man wechselweise einfach als Synonym gebraucht, die im Wesentlichen das Gleiche beschreiben. Kann man, aber ich unterscheide es deutlich. Und wir wollen ja über Evangelisation sprechen und deshalb muss ich das schon begründen. Evangelisation ist wie Mission ein biblischer Begriff. Das möchte ich zunächst mal ins Bewusstsein rufen. Die säkulare Bedeutung im Hebräischen ist der Evangelist, der Mebasser. In der Regel kommt es und häufiger kommt es auch in der weiblichen Form vor, Mebasseret. Und es hat zunächst mal eine ganz säkulare Bedeutung. Beispiel nur nehmen im ersten Samuelbuch, Kapitel 4. Da wird von dem guten Boten geredet. Und lief einer von Benjamin, heißt es da, in Vers 12, aus dem Heerlager und kam am selben Tag nach Silo und hatte seine Kleider zerrissen. Und dann kommt also der Hohepriester Eli, der hört den kommen und hört klagen. Und dann heißt es, dann muss ihm also berichten, dass die ganze Geschichte schiefgegangen ist, Israel geschlagen ist und die Bundeslade futsch. Und da steht in Vers 17, da antwortete der Bote, der Möbasser, Israel ist geflohen vor den Philistern, das Volk hart geschlagen, deine beiden Söhne Hophni und Pinchas sind tot und die Lade Gottes ist weggenommen. Das ist ein Bote, der kommt vom Schlachtfeld. Im zweiten Buch Samuel kommt der Ausdruck auch wieder vor in Kapitel 4 und da kommt jemand zu David und denkt, da heißt es in Vers 10, er meinte, er sei ein guter Bote. Er berichtet nämlich, dass einer der Saulsöhne Ischboset ermordet worden ist und denkt, na, da wird sich der David ja freuen, dass seine Gegner hier massakriert worden ist und dass die Straße frei ist. Aber David tötet den Mann, den Boten. Er meinte, er sei ein guter Bote, heißt es da in Vers 10. Da kommt der Ausdruck vor. Auch im ersten Königebuch, Kapitel 1, Vers 42 haben wir diesen Ausdruck noch einmal. Da gibt's also ganz ähnliche Sache. Komm her, Adonia sprach, da geht's also um Salomo, der zum König gesagt wird, und die Rivalitäten mit den Brüdern da. Komm her, denn du bist ein redlicher Mann und bringst gute Botschaft. Das ist aber die politische Botschaft, ein bisschen alles durcheinander. Dort steht es, der Ausdruck Möbasser. Und dann erleben wir innerhalb des Alten Testamentes einen interessanten Sprung. Da wird dieser Begriff nämlich theologisch gefüllt. Zum Beispiel in Psalm 68, Vers 12. Das ist dann ein ganz zentraler alttestamentlicher Text. Und da heißt es, das werden wir alles gleich haben, der Herr gibt ein Wort, der Freudenbotinnen ist eine große Schar. Da heißt es also, es kommen die Evangelistinnen vor, in der weiblichen Form. Alle, die Frauen in der Verkündigung nicht haben wollen, die müssen sich halt mit der Bibel auseinandersetzen, dass die manchmal ein bisschen liberal ist. Naja, ich meine, der Christenheit ist ja, der Herr Jesus war ja auch in vielen Dingen ein bisschen liberal. Gut, dass wir nachher gekommen sind und das theologisch alles wieder ein bisschen korrekt geordnet haben. Wer weiß, wo wir hingekommen wären, wenn wir uns danach gerichtet hatten, was Jesus so gesagt hat. Ne? Klare deutsche und schweizerische Theologen, die sorgen schon dafür, dass dann alles in die Schubladen kommt und dass man sich auch mit Grund streiten kann. Das ist ja auch was Feines. Jetzt, das im Jesaja Kapitel 40 und 52 ist das dann ein ganz zentralen Text der Bibel, wo dann der Ausbruch in Gottes Zukunft nach vorne mit Israel passiert. Da kommt dieser Ausdruck speziell vor. Einmal in Jesaja 40, Vers 9. da heißt es, Zion, du Freudenbotin, steig auf einen hohen Berg, Jerusalem, du Freudenbotin. Hier steht auch wieder Mebaseret, ne, feminin. Du Freudenbotin, erhebe deine Stimme mit Macht, erhebe sie und fürchte dich nicht, sage den Städten Judas, siehe, da ist euer Gott. Das ist Evangelium, das ist Mebaseret, die verkünden die Botschaft, siehe, da ist euer Gott. In Kapitel 52, vielleicht das noch zum Schluss hier in Vers 7, wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten, da steht wieder die männliche Form, die da Frieden verkünden, Gutes predigen, Heil verkündigen, die da sagen zu Zion, dein Gott ist König. Also dieser Ausruf. Und nun ist das schlicht so gelaufen, dass die Septuaginta, also die griechische Übersetzung des Alten Testamentes, die hat den hebräischen Ausdruck Mebaseia mit dem griechischen Ausdruck Euangelistes übersetzt. So ist das schlicht gekommen. Und so hat man aus einem säkularen Begriff, der zunächst mal einfach der Bote vom Schlachtfeld ist, in der Regel der Siegesbote, der kam, wir haben gewonnen und Freibier heute Abend oder so, anstatt Sklaverei und Kopf ab und so, das war ja ein Evangelium. Und dann brach der Jubel aus. Das war schlichte, manchmal auch nicht so gute Botschaften. Das wird dann theologisch gefüllt mit der Botschaft, Gott ist König, er ist da, er handelt. Verkündigung der befreienden Gegenwart und Handlung Gottes, im Volke Gottes hier zunächst. Und das ist interessant, dass es auch in Rom auf der lateinischen Seite mit dem Wort Evangelium ganz ähnlich gegangen ist. Das ist nämlich auch zunächst Evangelium und Evangelisten haben zunächst eine säkulare Bedeutung. In Rom gab es ganze Kasernen mit Evangelisten. Und Evangelium nannte man in Rom die Botschaften, die vom Kaiserhof ins Land. Die hatten die Arroganz, das was sie, also zum Beispiel die Kaiserin hat ein Kind gekriegt, die Steuern werden um 10% erhöht. Das fand der Kaiser wäre ein Evangelium, eine gute Nachricht. Da dachten die Untertanen unterschiedlich drüber, aber da würden jetzt die Evangelisten ins Land geschickt. Und was mussten? Die liefen dann auf die Marktplätze und läuteten und dann mussten die Leute zusammenkommen. Und dann wurde einmal diese Neuigkeit als Information mitgeteilt. Aber die Besonderheit war, in dem Augenblick, wo sie verkündigt war, war sie gültig. Ich weiß nicht, wie das in der Schweiz ist. Bei uns in Deutschland ist das so, wenn der Bundestag ein Gesetz beschließt und der Bundespräsident das auch dann unterschreibt, dann wird das im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Und wenn es veröffentlicht ist, ist es gültig. Das ist das Datum der Gültigkeit. So, das ist also eine Bekanntmachung, aber auch eine offizielle Gültigmachung. Von dort an muss sich jeder danach richten, wird jeder danach beurteilt, ob er will oder nicht. So, das hat einen amtlichen Charakter. Und dieser Ausdruck wird jetzt auch im Neuen Testament für Evangelium benutzt. Das heißt nicht gute Nachricht, das ist absolut zu flach. Die Übersetzung ist nett, kann man auch mal machen, aber fast überhaupt nicht das, was biblisch der Begriff Evangelium aussagt. Das ist nämlich Siegesnachricht und Rettungsnachricht. Das verband man damit. Die Siegesnachricht, die vom Schlachtfeld kommt. Der Bote hat nicht die Schlacht gewonnen. Die Schlacht wurde gewonnen, aber er verkündet jetzt das schicksalsentscheidende Geschehen für die, die ängstlich warten, was passiert denn jetzt? Und die jetzt wissen, wir werden nicht in die Sklaverei abgeführt oder getötet, sondern wir feiern jetzt den Sieg. Das war schicksalsentscheidend. Das war Rettungsbotschaft. Es war Siegesbotschaft. Natürlich war es eine gute Botschaft. Eine gute Botschaft ist auch, Temperaturen werden irgendwann wieder steigen. Also so. Nicht? Es gibt auch allerlei belanglose gute Botschaften, die nicht so dramatisch sind. Das ist aber das Evangelium nicht. Es hat eine offiziell von letzter Instanz gesagt, es geht um die letzte Herrschaft Gottes und die Befreiung. Und es geht um die Rettung des Menschen. Immer dabei, das liegt im Begriff schon drin. Und dieser Begriff wird also jetzt im Neuen Testament angewandt, genauso dieser Wandel wie im Alten Testament vom Säkularen zum Theologischen, so im Neuen Testament Euangelizestai,
Und Evangelion ist dann die Verkündigung der Botschaft, dass Jesus der Herr ist. So war das Taufbekenntnis. Das Taufbekenntnis war dann das Echo auf die Botschaft. Kyrios Jesus, der Herr ist Jesus. Da witterten damals im Römischen Reich ja alle Revolutionen, weil der Kyrios-Titel, der Herrentitel, war ja reserviert für den Kaiser in Rom. Das war ja nicht wie Herr Meier, Herr Schulze und so, so wie es heute heißt, sondern das war eben ein exklusiver Titel für den absoluten Machthaber des Römischen Reiches. Und die Christen verkündeten erstmal, der letzte Chef des Universums heißt Jesus. Und die Antwort war in dem Taufbekenntnis, ja, Jesus ist Herr, nicht mein Herr. Das war selbstverständlich. Sie reduzierten das nicht privat und subjektiv, sondern sie proklamierten Jesus als den Herrn der Welt und des Universums und darum mein Herr. Und da wussten alle, die Leute werden sich keiner anderen letzten Autorität mehr beugen. Die haben wir verloren für uns. Deshalb war das immer gefährlich. Da war immer die Geheimpolizei gleich um die Ecke und es roch nach Revolution. Obwohl die ja eigentlich nichts Böses wollte. So, das ist die Verkündigung des Evangeliums. Der Sieg von Jesus, wir verkünden das. Pfingstgeschichte muss man die Predigt des Petrus einfach nur lesen. Das ist Verkündigung des Evangeliums. Der Jesus, den ihr gekreuzigt habt, den hat Gott auferweckt und zum Herrn und Christus also zur Schlüsselfigur gemacht. So, das sagen wir euch. Und dann fragen sie, was sollen wir tun? Also was sind die Konsequenzen? Kehrt um, empfangt die Vergebung der Sünden in den Heiligen Geist, lasst euch taufen. So, also das ist Evangelisation. Was ist der Inhalt der Evangelisation? Ich sage mal, der größte Schaden in unseren Kreisen, also unsere Kreise, sage ich jetzt mal, also ich bin ja beeindruckt, dass Sie einen landeskirchlichen Pfarrer einladen, um in dieser erlauchten Runde hier über solche Themen zu reden. Sie sind aber glaubensfest und theologisch biblisch gehässig. Sie lassen sich durch niemanden verführen. Aber ich muss mich ja gelegentlich auch in anderen theologischen Terrains bewegen und auseinandersetzen. Und da ist das Schrecklichste, was ich da so zu verkraften habe, ist immer, dass wenn Evangelisation nur vor allen Dingen als ein methodischer Begriff angesehen wird, ist die Schlacht immer schon verloren, irgendwas noch für die Praxis zu gewinnen. Biblisch ist aber Evangelisation, es ist ganz schwer im Neuen Testament viel Methodisches für die Evangelisation zu lesen. Es gibt aber sehr viel im Neuen Testament Inhaltliches über Evangelisation zu lesen. Und also das ist der erste Erneuerungsversuch, dass es vielleicht gelingt, dass wir in biblischen Linien Evangelisation als einen inhaltlich gefüllten Begriff und nicht als einen methodischen Begriff verstehen. Dann kann man nämlich, das ist meine Überzeugung und mein Wunsch, wenn das gelingt, wenn wir das klar vor Augen haben, was es denn inhaltlich ist, so wie der Missionsbegriff inhaltlich gefüllt ist, den Evangelisationsbegriff inhaltlich füllen, dann haben wir auch eine gewisse Chance, daraus etwas für die Methodik abzuleiten, die wir dann irgendwie auch bewältigen müssen. Deshalb noch einmal die Frage, was ist denn der Inhalt der Evangelisation? Evangelisation bezeichnet einen Inhalt, nicht eine Methode. Und ich möchte das in drei Schritten zusammenfassen, das ist ziemlich knapp. Das erste ist die Verkündigung des Heils in Jesus Christus, Verkündigung der großen Taten Gottes, um es mit der Apostelgeschichte, wir haben Pfingsten gefeiert, das Hörwunder passiert, die Leute, die sonst nur galiläisch Dialekt können, reden plötzlich, wer weiß was für Weltsprachen, die Leute stehen fassungslos da und hören ihre Muttersprache. Wir hören sie die großen Taten Gottes reden. Nicht? Also nicht, wie sind wir toll und was haben wir hier Tolles erlebt heute mit dem Heiligen Geist, wie der uns hier angezündet hat und so, sondern sie reden nicht von ihm. Sie reden von den großen Taten Gottes und sie reden, der Petrus predigt von Jesus, wer Jesus ist, der Gekreuzigte, dass Gott ihn auferweckt hat und dass er ihn zum Der Heilige Geist redet nicht von sich selbst, er redet von Jesus. Johannes 15, 26, der Geist der Wahrheit wird kommen und er wird mich bezeugen. Und Johannes 16, gleich dahinterher, der Geist der Wahrheit wird euch an mich erinnern, an alles erinnern, was ich gesagt habe. Der Heilige Geist redet von Jesus. Und das passiert in der Pfingstgeschichte als allererstes. Verkündigung, es geht in der Evangelisation um die Verkündigung der großen Taten Gottes. Das ist ein ganz schwieriges Problem, weil wir Evangelisten natürlich, also wir sind dazu verurteilt oder wir möchten es gerne aus Liebe, wir möchten natürlich verständlich sein, wir möchten deshalb lebensnah sein, wir möchten praktisch, die Leute sollen sagen, Mensch, das, was der gesagt hat und die, das hat wirklich mit meinem Leben was zu tun. So habe ich das noch nie gehört. So, und jetzt machen wir uns einen Kopf, wie kann das passieren? Wie kann uns das gelingen, dass wir da wirklich dran sind? Und jetzt sagen, sollen wir erklären, wie das mit dem Kreuz ist und dem Sühnetod und dem stellvertretenden Leiden und dem Blut Christi, das uns reinmacht von aller Sünde und der Auferstehung und der Himmelfahrt. Und dann kriegen wir so einen Kopf und die Leute gucken uns mit solchen Augen an und sie sagen, das versteht doch keine Sau, geschweige denn ein Mensch. Und was soll man denn hier machen? Und also sagen wir, klug wie wir sind, menschenfreundlich wie wir sind, lass uns reden von den praktischen Dingen unseres Lebens, was wir tun im Alltag, wie wir aufstehen, wie wir frisch werden, unseren Frust überwinden, unser Burnout überwinden können, wie wir unsere Herausforderungen im Alltag und in den Beziehungen erleben können. Und so früher, da sind wir natürlich weit von weg, haben die Moralisten dann Moral gepredigt und das Gesetz, du sollst, du sollst, du sollst, das haben wir Evangelikalen weit hinter uns. Unsere einzige Leidenschaft ist nachzuweisen, dass wir weder Gericht noch Hölle noch das Wort Sünde in den Mund nehmen und niemanden verprellen. Wir wollen ja Kunden gewinnen. Und da muss man wirklich mundgerecht reden. Deshalb, das ist alles nicht unser Problem. Das machen wir alles nicht. Sondern das, was früher Gesetzespredigt war und Enge und Hammer drauf und Gerichtsdrohung, das ist heute Psychologie. Ich bin okay, du bist okay und so, wer sich selbst liebt, kann andere lieben. Die ganze Psychologie liefert uns die Straße rauf, die Straße runter, lauter Handlungsanweisungen. Es geht aber nur um das, was der Mensch tut, wie er sein Verhalten macht. Die Leute sind alle begeistert, weil das kommt ganz soft und ganz liebevoll und überhaupt nicht gesetzlich daher, aber es handelt von lauter Dingen, die der Mensch tut. Und das ist gefährlich, weil das ist schön und das kommt gefällig und liebevoll und sanft daher, aber es ist Gesetz. Und das, weil alles, was der Mensch tut, auch was er an Trainingssachen tut, ist ja nichts Schlimmes. Das Tun ist ja nichts Verwerfliches, wenn es aus der Dankbarkeit kommt. Aber wenn es in der Evangelisation dominant wird, weil es dann um Tun geht, Lebensstilfragen oder so. Natürlich gibt es dann immer alle die Orientierung, die politische Theologie und die, weil ist das Tun dann ökologisch, politisch. Jetzt haben wir G8-Gipfel und so. Und da muss man sich, und bei den Pietisten ist das, wie machst du deine stille Zeit und wie kannst du da die Gebote halten und Charisma. Prägungen haben dann ihre Besonderheiten. Da haben wir eine ziemliche Bandbreite in unserem Supermarkt der verschiedenen Angebote, was der Mensch tun soll. Aber es ist nicht das, was Gott tut. Was rettet, ist das, was Jesus getan hat und was Gott tut, die großen Taten Gottes. Und Evangelisation ist nichts anderes, als zunächst einmal die großen Taten Gottes zu verbinden. Ja, christliche Glaube ist nicht das Glauben von irgendwelchen Grundwerten und von irgendwelchen Lebensstilen, sondern ist eine persönliche Beziehung zu dem lebendigen Gott in Christus, dass ich ihm glaube. Wie soll ich denn ihm aber glauben und vertrauen, wenn ich ihn nicht kenne? Das heißt, früher gab es das, als traditionelle Kenntnis da war, da konnte man darauf sich verlassen, so, das war noch vielleicht unterschiedliche Regionen, Sie müssen das selber beurteilen, vor 50, 60 Jahren so, dass totes Wissen da war. Man wusste die Geschichten der Bibel, aber das hat alles nichts gebracht. Man war Mitglied irgendwo und so. Aber das hat alles im Leben nichts verändert. Die ganzen Erweckungsbewegungen, auch der alte Pietismus schon, die neueren Erweckungsbewegungen, haben angeknüpft an solches tote Wissen, das im Grunde nicht aus der Gottlosigkeit geführt hat und konnten dann sozusagen an dieses Stroh oder Holz Feuer legen, in erwecklicher Predigt, zur Bekehrung rufen, zur Umkehr rufen. Nur wenn keiner mehr weiß, wer Jesus ist, dann macht der Ruf zur Umkehr keinen Sinn mehr. Ich hatte ein Schlüsselerlebnis als Student. Der Pfarrer Otto Rodenberg, ältere kennen vielleicht, dessen Bücher noch eine wunderbare Auseinandersetzung damals in den 60er geschrieben hat mit der Bultmannschen Theologie und uns damals eine große Hilfe war in einer Zeit, in der da zu wenig Christen was gedacht hatten. Der hat mal auf einer Studententagung folgendes Experiment gemacht, gesagt, also ich fordere euch auf, glaubt, bekehrt euch zu Milcom. Und da habe ich mir Fragen gesagt, ja, das kennen Sie mit Milcom, wissen Sie, wer Milcom ist? Na gut, also ist nicht Milka, sondern Milcom ist ein ammonitischer Gott, kommt im Alten Testament vor, gibt ja eine Menge von diesen Typen da, deshalb keine Schande, wenn man da nicht alle auswendig kennt, aber jedenfalls ist Milcom ein ammonitischer Gott. Wer sagt, glaubt an Milcom, entscheide dich für Milcom, bekehrt euch zu Milcom, das ist das Leben, wenn ihr euch entscheidet. Eine feurige evangelistische Ansprache zur Entscheidung und Bekehrung und zur Umkehr zu Milcom. Nur ist sie völlig inhaltsleer, weil kein Mensch weiß, wer ist Milcom. Was bedeutet das denn? Was bietet der mir? Was bedeutet das, wenn ich mich für den entscheide, wenn ich dem folge, wenn ich... Also das sagt nichts. Und wir erleben in Europa jetzt mehr und mehr einen galoppierenden Analphabetismus in dieser Hinsicht. Die Leute wissen einfach nicht mehr, wer Jesus ist. Und das Schlimmste ist, die meinen, sie wüssten, haben derartig verbogene Informationen darüber, dass es auf keine Kuhhaut geht. Und wer an dieses Wissen anknüpfen will und das einfach voraussetzt, um dann zu sagen, also jetzt macht mal richtig und entscheidet euch, ja, das ist leer, das ist hohl, das trifft auf nichts mehr. Das ist, als wenn ich ihm sage, bekehre dich, als sollte ich mich auf der Stelle um meine eigene Achse drehen. Wem soll ich denn vertrauen und warum soll ich ihm vertrauen? Ich kenne ihn doch gar nicht. Das heißt, Paulus hat es in Galatern mal nachher so, habe ich euch nicht Christus vor die Augen gemalt, als den gekreuzigt? Das so war seine Missionspredigt gewesen. Warum habt ihr euch so schnell davon ableiten lassen, sagt er dann in Galater 3. Aber so war seine Predigt. Wiechern hat in Mitte des 19. Jahrhunderts in der Frage, als man die Kirchen entdeckten, dass die europäischen Arbeitermassen ihnen den Rücken zuwandten, gesagt, was muss passieren, damit wir die entkirchlichten Arbeitermassen wieder mit dem Evangelium erreichen? Da hat er gesagt, nichts anderes, als was die vier Evangelisten getan haben. Jesus-Geschichten erzählt. Die Leute kennen Jesus nicht. Es gibt nur eins. Sie sollen Jesus kennenlernen. Sie brauchen Informationen über Jesus, sie müssen Jesus kennenlernen. Und das Einzige, was wir haben, um Jesus bekannt zu machen, sind die vier Evangelien. Und das, was da inhaltlich, was er gesagt, was er getan hat, wie er gelitten ist, gestorben ist, auferstanden ist, das müssen wir erzählen. Und wir müssen es einfach sagen, damit die Menschen Jesus kennenlernen und dann entscheiden zu können, wollen sie dem folgen oder nicht. Aber wenn sie ihn nicht kennen, dann ist jeder Entscheidungsruf, der kann noch so scharf und so liebevoll oder so heiß daherkommen, der ist leer. Der ist totes Gesetz, weil er einen Formalismus predigt. Es kommt also in der Evangelisation nicht zuerst darauf an, dass wir die Leute mit Appellen konfrontieren und mit denen anleiten, was sie tun sollen, sondern dass wir ihnen sagen, was Gott in Jesus Christus getan hat. Das ist eine ganz, ganz wichtige Herausforderung heute. Sie können ja selber Ihre Predigten rauf und runter sehen und gucken, wie viel Darstellung, Erklärung dessen, was hat Gott getan in Jesus und wer ist das also? Das ist das, was rettet. Das Kreuz, Wort vom Kreuz, sagt Paulus, damit meint er nicht das isolierte Kreuz, sondern er meint den Jesus, der als Kind in der Krippe gelegen hat, der geheilt hat, der gepredigt hat in Vollmacht und der gelitten hat und der gekreuzigt wurde und den Gott als den Gekreuzigten bestätigt hat und der jetzt erhöht ist zur Rechten Gottes. Das fasst er zusammen, indem wir Wort vom Kreuz, das ist Dummheit und Anstoß, aber es ist Gottes Weisheit und Rettung und Kraft. Das ist das Erste. Das Zweite ist, es gehört der ausdrückliche Ruf zur Umkehr in die Nachfolge dazu. Einfach wie Jesus das gemacht hat. Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist herbeigekommen. Also so Anfang, die komprimierte Zusammenfassung dessen, was Gott tut. Gott hat die Geschichte gelenkt, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes bricht an. Jetzt kommt es. Also das ist, was Gott tut. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Er sagt ausdrücklich, kehrt um. Das heißt, es gehört zur evangelistischen Verkündigung die ausdrückliche Einladung zur Umkehr und zum Vertrauen. Ja, das ist, ob man Entscheidung sagt und so, das ist alles nur eine Frage der Vokabeln, die Sache geht um. In der Bibel ist das kehrt um. Griechisch ist das Metanoien ja ein Umdenken, aber das ist ja nur eine Übersetzung des hebräischen Wortes Schub. Und Schub bedeutet eine Lebenswende um 180 Grad vollziehen. Es ist nicht nur gedanklich, sondern es ist immer eine Lebenswende. Schub. Und so redet Jesus davon, sagt, kehrt um. Das ist die Antwort auf das Evangelium, ist die Abkehr vom Bisherigen und die Hinkehr zum lebendigen Gott. Die Abkehr von den Götzen, seien die Götzen nun die Anbetung des eigenen Ich oder des Geldes oder wer weiß was oder irgendwelcher Ideologien oder Religionen, die Abkehr und Hinkehr zum lebendigen Gott, der sich in Jesus Christus, dem gekreuzigten, auferstandenen und wiederkommenden Herrn, offenbart hat. Klassisch auf den Punkt gebracht im 1. Thessalonicher Brief, nochmal im 1. Kapitel, wo Paulus die Bekehrungsgeschichte der Thessalonicher beschreibt. Genauso, wie ich das gerade paraphrasiert habe. Also der ausdrückliche Ruf zur Umkehr in die Nachfolge gehört zur evangelistischen Verkündigung. Das sage ich so, weil, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, Sie kennen ja die Verkündigungspraxis in Ihren Kirchen und Gemeinden ja besser, aber bei uns in Deutschland hat sich das so eingebürgert, dass man ein paar meditative Gedanken zum Bibeltext sagt, die wirklich gut sind und zum Schluss ist das Ende offen und wir haben einen Denkanstoß gegeben und jeder, wir wollen ja niemanden vergewaltigen und schon gar nicht manipulieren und jeder kann da zu Hause sehen, was er damit macht. Nur niemand so nahe trägt. Während im Neuen Testament ganz klar gesagt hat, kehrt um. Kehrt um und glaubt dem Evangelium. Und das dritte Element ist eine prospektartige Vorstellung des Lebens in der Gemeinschaft der Christen und des Dienstes in der Welt. Also wenn ich was kaufe, habe ich einen Prospekt. Wenn ich irgendwo hinfahre, kriege ich einen Prospekt. Da ist noch nicht alles drin. Aber die kurze Information über mein Reiseziel soll mir einen Eindruck geben, worauf ich mich da einlasse, wenn ich da hinfahre. Und es wird darauf ankommen, ob die Wirklichkeit mit dieser Abbildung und dem Text auch stimmig ist. Das ist dann immer blöde, wenn man dann ein Bild gesehen hat von dem Hotel mit Seeblick und wenn man ankommt, sieht man im Wesentlichen den Baukran und dann ist es halt eben nicht so ganz überzeugend. Aber so ist das. Ich meine, das Reden darüber, die Predigt des Evangeliums, was das bedeutet in der Entfaltung der Gemeinschaft des Leibes Christi und des Dienstes in der Welt, das ist Gemeindepredigt. Das ist ja die wichtige Aufgabe in der Lehre, in der Gemeinde nachher. Aber in der Evangelisation brauche ich schon einen Prospekt. Es ist halt nicht, ich rede nicht davon, dass nur Jesus, sondern ich muss auch deutlich sagen, erstens, wer zu Jesus kommt, der gehört auch zur Gemeinde. Es gibt keine Zugehörigkeit zu Jesus ohne zum Leib Christi. Das wird immer konkret. Und das ist natürlich an sich schon ein Evangelium in einer zerbröselnden Welt der isolierten Monaden, wo man nur noch für sich selbst darlebt, ist das an sich schon ein Geschenk. Und viele kommen ja dadurch zum Glauben, dass sie zunächst einfach erstmal dazugehören. Ich war belonging before believing. Das Schlagwort kennt ja jeder inzwischen. Also, dass man in eine Gemeinde kommt und nicht eine isolierte religiöse Überzeugung sich aneignet, ist ja an sich schon eine Wohltat. Auf der anderen Seite gibt es ganz viele Zeitgenossen, die zwar an Gott glauben wollen und auch mit Jesus ganz toll finden, aber mit dem Bodenpersonal nichts zu tun haben wollen. Nicht wahr? Wenn es konkret wird mit Gemeinde und Gemeinschaft, dann waren sie plötzlich nicht mehr so wirklich offen und begeistert. Das gehört auch zu unserer Zeit. Also muss ich sagen, was ist mein Angebot, damit es auch stimmt? Es gehört dazu, dass ich zu Jesus einlade und sage, wenn du bist nachher nicht allein. Du gehörst zur Familie Gottes oder zum Leib Christi oder wie ich auch immer das beschreibe, aber du hast Schwestern und Brüder, aber du bist nicht allein. Und wir helfen dir, so kein Kind kann überleben, wenn es geboren wird, wenn es allein ist. So ist das im Natürlichen, so ist das im Geistlichen. Und das muss ein Evangelist sagen, dass einer, das kann noch so eine echte Bekehrung sein, wenn dann keine Familie ist, wo dieses neugeborene Baby wachsen kann, dann ist es schneller gestorben, als es geboren ist. So ist es im natürlichen Leben und so ist es im geistlichen Leben. Das will ich doch gerne dazu sagen. Dazu gehört eben auch, dass ich etwas sage vom Dienst. Denn die Bekehrung und das zum Glauben kommen ist nicht die Endstation. Das denken sich heute viele. Die haben einen Haufen Probleme und glauben an Jesus, um ihre Probleme los zu sein. Das ist wunderschön, aber das ist eine Durchgangsstation. Jesus heilt uns und stellt uns auf die Beine, um uns als Mitarbeiter zu berufen. Das ist, mir immer aufgegangen beim Bibellesen, warum in den Heilungsgeschichten Jesus immer sagt, steh auf, nimm dein Bett und geh. Hätte er sagen können, steh auf und versuch zu gehen und die Freunde werden dir freundlicherweise, weil du ein Rekonvaleszent bist, das Bett nach Hause nachtragen, bis du wieder zu Kräften gekommen bist. Wäre doch auch anständig. Aber er sagt immer sofort, nimm das Bett selber. Als ob er sagen wollte, geheilt bist du, auf die Beine gestellt bist du, damit du belastbar wirst. Und bei Petrus und bei Paulus wird das dann ganz krass, weil mit der Bekehrung zugleich die Berufung zum Dienst verbunden ist. Bei beiden. Will ich zum Menschenfischer machen? Bei Paulus, ich will dir zeigen, wie viel du leiden sollst und sollst Zeuge sein vor den Völkern und Königen. So, das heißt, Bekehrung ist, deshalb verstehe ich die Argumentation, Leute sagen, auch du brauchst Jesus, und Leute sagen, ich brauche ihn, ich bin doch so glücklich. Aber wenn du ehrlich wärst, dann würdest du aber wirklich echt sagen, dass du doch nur Sinn findest und Gemeinschaft findest. Und dann redet man den Leuten so lang, bis sie ihre Defizite langsam einsehen und wir ihnen endlich das Lückenbüßerangebot machen können, dass, wo sie gar keine Lücke gespürt haben. Man sagen Leute, was, die brauchen doch gar nicht, die haben gar keinen Bedarf. Er sagt, das ist mir doch schnurzegal. Das, die Wirklichkeit ist, Gott braucht die Menschen. Als ich zum Glauben kam, hatte ich überhaupt gar kein Interesse an Gott und keinerlei Bedürfnis und keine Defiziterfahrung. Und die Kerle, die mich für Jesus gewonnen haben, haben gesagt, Gott hat dich geschaffen und bald wird es Zeit, dass du eine Kurve machst und endlich kapierst, wer der Chef im Ring ist und dass du dein Leben ihm zur Verfügung stellst und endlich fragst, wo er dich gebrauchen will. Du kannst dein Leben auch vor die Wand fahren in Besserwisserei ohne Gott. Aber heute bieten wir dir die Chance, Gott will dich gebrauchen. Er hat dich geschaffen, du bist kostbar. Die haben mir nicht gepoolt in meinen Defiziten und im Grunde bist du doch ganz schwach und brauchst das doch alle nicht. Ich fühlte mich so stark und Gott so überflüssig. Und so habe ich beim Bibellesen immer gehört, der Paulus war doch so überzeugt, dass er Jesus überhaupt nicht brauchte. Und der Petrus, der kam doch auch im Leben zurecht. Nirgendwo war diese Lückenbüßer-Theologie da. Der Mensch muss erst einen Bedarf spüren und dann bieten wir ihm da was an. Nein, Gott fordert heraus. Oder was stellt der Mensch für Fragen, damit wir auch relevante Antworten geben? Nein, Gott stellt die Fragen. Adam, wo bist du? Kain, wo ist dein Bruder Abel? All die Fragen, die die Menschen nicht stellen wollen und verdrängen, weil sie auf der Flucht vor Gott sind. Er stellt die Fragen und er gibt Antworten, die uns gar nicht interessieren, weil wir vor ihnen fliehen, weil wir die Wahrheit nicht wollen, weil wir besserwisserisch unsere eigenen Wege gegangen sind. Also das meine ich, verstehen Sie, das meine ich mit der Art und Weise, anpasserisch kundenorientiert das Evangelium mal zu machen. Und zum Schluss ist es das nicht mehr. Es ist nicht das Evangelium, sondern wir haben eine ganz andere Botschaft, die viel zentraler hineinzielt in die Existenz der Menschen und nicht nur auf Lücke irgendwo einem mal bedient, wo er ein Defizit hat. Das ist der Inhalt. So, jetzt will ich zum Schluss zusammenfassend in diesem Teil sagen, ach, ich dachte, ich wäre so wie früher fertig und könnte noch mehr räumen, aber mal gucken, wo wir hinkommen. Was ist Mission? Jetzt will ich das zusammenfassen mal. Ich bin ein einfacher Mensch und habe mein Leben lang daran gebastelt und mache so einen Pfeil. Und dieser ganze Pfeil soll zeigen, diese Bewegung ist Gottes Mission. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das ist Mission. Und jetzt glaube ich, nach biblischer Erkenntnis müssen Sie prüfen, ob das stimmt, sonst korrigieren Sie es gerne, gibt es vier Bewegungen innerhalb der Mission. Die darf man nicht auseinanderreißen. Man kann sie gedanklich mal trennen. Das tun wir jetzt, indem wir theologisch draufschauen. Aber lebensmäßig darf man sie nicht auseinanderreißen, dann ist es nicht mehr Gottes Mission. Das erste ist Gebet. Warum gehört Gebet da rein? Man kann das ja auch anders sortieren. Sammlung und Sendung, das ist Gebet und Gemeinschaft, ist das Innen und Sendung, das sind die Aktivitäten, Evangelisation, soziale Verantwortung außen. Ich mache das mal anders. Ich sage, Gebet ist deshalb die Hauptlinie drin, weil ob das, was wir tun, Mission Gottes ist, das hängt nicht von der Fülle der Aktivitäten oder der Art der Aktivitäten oder dem Erfolg der Aktivitäten ab, sondern es hängt davon ab, ob wir wirklich gehört haben auf den Sendenden. Der Botschafter der Schweiz in Berlin, den kennt jeder in Deutschland, weil ja die Botschaft direkt neben dem Kanzleramt steht. Das ist ganz prominent zwischen Abgeordnetenhaus und Kanzleramt, sieht man die Schweizer Fahne vor dem Hauptbahnhof in Berlin wehen. Also der Botschafter ist ein Botschafter oder ist eine Botschafterin? Weiß ich gar nicht. Ist ja, wissen Sie auch nicht. Ne? Na gut. Also sagen wir, wer ist ein Botschafter im Augenblick? Und ob der seinen Job da gut macht in Berlin, hängt nicht dafür, ob der Uhren verkauft oder ob der eine gute Idee hat, wie er ein Marketing so machen kann, sondern ob er bei der Regierung in Bern sorgfältig seinen Auftrag empfangen hat, hingehört hat und das auch so, wie die Regierung, die Schweizer Regierung das erwartet, das umsetzt bei der Frau Merkel. So, das heißt, die Autorität eines Botschafters und die Qualität seiner Arbeit ist zunächst einmal im Hören auf die sendende Instanz und dann in angemessener Umsetzung dieses Auftrags in seinem Aufgabenfeld. Und deshalb ist das Wesentliche, das Hören, das Gebet, das Hören und das Gespräch mit Gott, in dem ich beauftragt werde und gesandt werde. Es ist natürlich auch das wichtigste Instrument aller Evangelisation, weil, das weiß nicht, das ist in der Schweiz sicher anders, in Deutschland gibt es zwei Argumente gegen Evangelisation, so in Gemeindeleitungskreisen und Pastorenkonferenzen. Das erste ist, wir haben kein Geld. Wir sind eines der ärmsten Länder der Welt, das ist aber bekannt. Und zweitens, wir haben keine Zeit. Und deshalb können wir das nicht machen, wir haben schon zu viel los. Und deshalb mache ich immer Vorschläge, die keine Zeit kosten und kein Geld und schlage die vor in den Gemeinden. Sagt, pass mal auf, ihr macht das so, eure kleine Gemeinde hat 20 gläubige Mitglieder und ihr bittet jetzt diese 20 gläubigen Mitglieder, die wirklich Jesus folgen, dass jeder von ihnen sich 5 Namen von Menschen sucht, die noch nicht an Christus glauben. Außer dir kennt, aus seiner Umgebung. Ne? Familie, Bekanntschaft, Nachbarschaft oder so. Und jetzt achtet ihr darauf, dass nicht alle 20 sich die 5 gleichen Namen aufschreiben. Vielleicht gibt es in eurer Umgebung ja doch insgesamt ein paar mehr Menschen noch, die noch nicht an Christus glauben. Dann solltet ihr das schaffen, dass jeder verschiedene 5 hat. Und jetzt versprecht ihr euch gegenseitig, dass ihr im nächsten Jahr nichts anderes tut, als jeden Tag jeder diese 5 Namen in der Fürbitte vor Gott bringt. Und bittet darum, dass sie gesegnet werden, dass sie den Weg zu Gott finden. Und dann wartet ab, was Gott tut. Das kann jeder machen, auch wenn er einen Schlaganfall gehabt hat und liegt im Bett und kann nicht mehr gehen. Und wenn er keine Zeit, ein Manager, so viel Zeit hat, dass er überhaupt gar nicht kaum noch in den Gottesdienst kommen kann. Er kann irgendwo die Hände übereinander sagen, für die 5 Leute bete ich jetzt. Und dann wartet ihr ab, was darauf passiert. Ich verspreche euch, nach einem Jahr wisst ihr, was eine dynamische, evangelisierende Gemeinde ist. Gebete werden erhört. Es kostet kein Geld, es kostet keine Zeit, sagt mir einen Grund, warum man es nicht machen kann. Also los. Und das, also gut, das ist das Gebet. Das zweite ist die Gemeinschaft. Es ist kein Solistenunternehmen, sondern Jesus erfüllt seine Mission durch den Leib Christi. Und uns mangelt nicht an Programmen, da haben wir genug, sondern die Blockierung liegt in der Blockierung der Gemeinden, der Unversöhnlichkeit, im Streit in Gemeindeleitungen, der unvergebenen Schuld untereinander, dass man übereinander redet, anstatt miteinander zu reden und so. Und das ist ja so, im Leib Christi, wenn die Körperteile innerlich im Körper sich gegenseitig den Dienst verweigern, dann kann der Körper nach außen eben nichts mehr tun. Was muss er tun? Er muss sich ins Bett legen und muss einen Arzt holen und muss sich um sich selber kümmern. Das ist die Tragik der christlichen Gemeinden in Europa. Wir haben so viel Mittel, wir sind so reich, auch materiell und vom Personal her, wie in keinem anderen Teil der Welt. Wir sind trotzdem nicht besonders wirkungsvoll. Und das liegt nicht daran, dass wir nicht genug Konzepte und Mittel hätten, die haben wir ja in Hülle und Fülle und Personal, das haben wir alles in Hülle und Fülle. Sondern das Problem liegt da, dass der Leib Christi krank im Bett liegt und sich mit sich selbst beschäftigen muss. Wir sagen, wir können nicht evangelisieren, wir haben so viel mit uns selbst zu tun. Der Teufel lacht sich ins Fäustchen, weil die Leute in Ruhe können die Leute in die Hölle gehen, weil die Frommen mit sich selbst voll beschäftigt sind. Und das absorbiert er natürlich völlig. Deshalb ist die Frage nach der Gemeinschaft des Leibes Christi, wie wir ihn leben, ist eine Kerngemeinschaft. Dann ist die Diakonie. Natürlich, es klang schon an, man kann doch nicht in Bote von Jesus sein, wenn ich in Tat der Liebe und Barmherzigkeit, der Heilungsdienst, der Barmherzigkeitsdienst, die Hilfe, die leibliche, soziale Hilfe, bis hin ins politische Fürsorge geht. Und es gehört dazu, die Lehre, die Verkündigung, die teile ich jetzt mal in 2 Teile. Das kürzere Wort ist der größere. Ich sage mal, 90% der Verkündigung ist Verkündigung an Christen. Gemeindepredigt, Lehre, sage ich jetzt mal hier, aber auch Seelsorge, das ist ja, quantitativ können Sie ja selber sagen, wie viel das ist, ich behaupte mal, das ist deutlich über 90%, ist Verkündigung, die an Christen und Gemeinden sich richtet, damit der Glaube wächst, die Gemeinde gefördert wird. Und der kleinere Teil, 10%, wäre schön, wenn es so viel wäre, oder vielleicht sogar mehr, wäre auch nicht schlecht, ist Evangelisation, nämlich die Verkündigung des Evangeliums an Menschen, die noch nicht Christus als ihren Herrn bekennen. Das ist der Inhalt. Verkündigung an Menschen, die noch nicht, egal ob die nominell Kirchenmitglieder sind, dass Kinder getauft wurden oder ob sie eine fromme Familie hatten oder aus einer atheistischen Familie kommen. Also die Biografien sind total unterschiedlich. Menschen, die noch nicht bekennen, Jesus ist mein Herr und ich habe Vergebung der Sünden durch ihn. Das nenne ich Evangelisation. Und das ist eingebettet in die Gesamtmission, darf nicht getrennt werden. Wenn man das auseinanderreißt, ist es nicht mehr Gottes Senden. Wir können das durchbuchstabieren. Augenblick, wir können das. Wo bist du denn? Das habe ich den ausgeblendet. Das ist aber ganz schlimm. Ist egal. Nehme ich das ohne Gebet, die Mission, dann ist das vielleicht meine religiöse Aktivität, ist vielleicht für meine Organisation ein gutes Entwicklungswachstumsprogramm, aber ist nicht Gottes Mission. Mache ich es ohne Gemeinschaft, dann werde ich ausbrennen, eine Solonummer liefern, die mich am Ende selbst überfordert oder in Eitelkeit verdampfen lässt. Mache ich die Diakonie ohne Verkündigung, wird das Ganze eine Pantomime der Selbstgerechtigkeit. Paulus sagt aber, wir predigen nicht uns selbst. Seht mal her, wie gut wir sind. Wenn ich die Verkündigung mache, Evangelisation, also evangelistische Verkündigung ohne Diakonie, dann ist das herzlose Propaganda, die hat die Welt zu viel von, das kann man sich abschminken, das braucht niemand. Das heißt, ich glaube, dass wenn wir einen biblischen Missionsbegriff neu gewinnen, der kompakt ist, eine Dynamik hat, nach vorne geht, und diese vier Elemente sehen, dann kann man ein ausgewogenes und mit Dynamik versehenes Evangelisationskonzept entwickeln. Jetzt habe ich noch kein Wort über die Wie-Frage gesagt bei der Evangelisation. Und da würden wir dann nach dem Kaffee anknüpfen im zweiten Teil, indem wir über das Verhältnis von Evangelium und Kultur sprechen. Danke für die Aufmerksamkeit. Aussprache findet später statt. Und auch dafür gibt es jetzt Kaffee.